Kapital, der Wirtschaftspodcast.
Herzlich willkommen zum Kapital-Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur bei Kapital. Ich darf heute jemanden begrüßen, den viele von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz gut kennen dürften, nämlich meinen langjährigen Co-Host, langjährigen Kollegen auch, Startup-Gründer und Berater Martin Kälble. Schön, dass du da bist, Martin.
Hi.
Martin, vielleicht vorab, was heißt für dich Weihnachten? Was ist die Essenz von Weihnachten für dich?
Sehr gutes Essen. Und viel Ruhe.
Ich will natürlich auf was anderes hinaus, was nicht mit solchen materiellen Werten zu tun hat. Weihnachten, die Kernbotschaft von Weihnachten ist ja ein Licht in der Dunkelheit, ein kleiner Lichtstrahl in der Dunkelheit. Und das soll heute auch so ein bisschen sozusagen das Motto unserer Folge sein, denn wir haben mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, etwas Besonderes vor. Es wird ja gerade alles vollgestopft mit Jahresrückblicken, in denen wir auf dieses Jahr, nicht besonders erfreuliche Jahr 2025 zurückblicken. Das möchten wir Ihnen ersparen. Stattdessen wollen wir einen Ausblick auf das kommende Jahr wagen, aber auch das soll einen ganz bestimmten Fokus haben, eine ganz bestimmte Richtung. Wir leben ja, das haben wir schon ganz nüchtern festgestellt, in einer Zeit, in der viele Dinge ziemlich schlecht laufen. Die deutsche Wirtschaft kommt nicht in Gang. Russland führt Krieg in der Ukraine. Die USA rutschen nach und nach in eine Autokratie ab. Und neue Handelskriege werden auch angezettelt. Und wir möchten den Spieß jetzt mal ein bisschen umdrehen für das kommende Jahr, denn wir möchten für ein paar dieser Dinge zumindest jeweils ein Szenario entwerfen, wie es deutlich besser laufen könnte im kommenden Jahr. Wir wollen sozusagen ein Licht in die Dunkelheit bringen, einen lichtvollen Blick ins kommende Jahr werfen. Es ist sozusagen der Positivausblick für 2026.
Ja, in Szenarien zu denken, das ist ja sehr typisch für Ökonomen, muss man sagen. Allerdings bauen die sich in der Regel dann mehrere Szenarien für ein bestimmtes Ereignis. Wir wollen uns diesmal, wie du sagst, wirklich auf das gute Szenario konzentrieren. Das heißt dann aber auch nicht unbedingt, das muss man, glaube ich, vorweg sagen, dass wir dann immer absolut glauben, dass es so kommt oder es genau wissen. Ne? Also viele Themen, die wir heute haben, da ist es wirklich ein Blick in die Glaskugel. Da kann, glaube ich, niemand seriös behaupten, dass man ganz sicher ist, dass es dann so kommt. Das wollten wir einfach mal vorher klarstellen, um uns ein wenig abzusichern vielleicht auch, oder Nils?
Ja, auf jeden Fall. Wobei wir natürlich schon versuchen, bei unseren Szenarien jetzt nicht völligen Unsinn zu verzapfen. Es soll schon realistisch bleiben. Also den allgemeinen Weltfrieden werden wir für das kommende Jahr nicht ausrufen.
Also zum Beispiel auch nicht unbedingt den deutschen Sieg bei der Fußball-WM.
Nee, ich fürchte, auch das können wir hier weitgehend ausschließen, trotz allen Optimismus, den wir vielleicht mit uns herumtragen. Aber da sind andere unterwegs, die stärker sind, glaube ich. Aber ja, lass uns doch einfach mal anfangen. Was wollen wir als erstes Thema nehmen?
Ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ganz interessant, dass wir erstmal auf Deutschland schauen und uns die deutsche Wirtschaft und den Ausblick auf die Konjunktur vornehmen. Denn da warten ja doch alle jetzt, dass vielleicht mal ein bisschen mehr Wachstum in dieses Land zurückkehrt, oder?
Ja, also wenn wir uns so die vergangenen Wochen angehört haben, was da so gesagt worden ist, was auch von den Instituten kam, also von den Forschungsinstituten, das ist ja eine eher düstere Aussicht. Da heißt es ja irgendwie, ja, dieses Infrastrukturprogramm der Bundesregierung, dieses große Ausgabenpaket, das wird alles kommen. Und es wird auch so ein bisschen Wachstum geben im Jahr 2026. Aber allgemein ist so diese erste Euphorie ja komplett weg. Die Enttäuschung ist ziemlich groß. Peter Leibinger, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, des BDI, hat gar gesagt, er sieht das Land in der schwersten Krise seit Gründung der Bundesrepublik. Es gibt viele Wirtschaftsinstitute, die ihre Prognosen für 2026 schon zurückgefahren haben. Die meisten sind jetzt so unter 1% Wachstum angelangt bei der Prognose. So, und jetzt kommt ein Gegenszenario. Und das stammt, Trommelwirbel, von Goldman Sachs.
Oha. Das ist natürlich ein interessanter Name für das Gegenszenario.
Goldman Sachs, also die amerikanische Investmentbank, hat zum Ende des Jahres 2025 eine Deutschlandprognose abgegeben, die weit über dem Durchschnitt aller anderen liegt. Das sagen sie selbst auch, also dass sie sozusagen über dem Durchschnittswert liegt, ganz selbstbewusst. Sozusagen, wir haben eine andere Prognose. Und die Goldman-Analysten erwarten für 2026 ein Wachstum von 1,4% und für das darauf folgende Jahr, also für 2027, sogar 1,8%.
Wow.
Das wäre dann tatsächlich deutlich mehr als in den ganzen vergangenen Jahren. Dieses Jahr zum Beispiel werden für Deutschland nur so 0,3% erwartet. Also das ist ja im Grunde nichts. Und die Goldman-Autoren Niklas Garnert und Jari Steen sagen, nach Jahren der unterdurchschnittlichen ökonomischen Performance sind wir deutlich optimistischer geworden, was die Aussichten für Deutschland angeht.
Okay, jetzt um nochmal ein bisschen diese 1,4% für nächstes Jahr in Kontext zu setzen. was war dann so ungefähr der Durchschnitt von vielen anderen? Was wird allgemeinhin erwartet für nächstes Jahr? Also wie viel drüber liegt das dann?
Also wir sind tatsächlich so unter 1% angelangt.
Knapp,
das ist so der
Prozent,
Durchschnittswert. Ja. Gilt auf jeden Fall für die deutschen Institute, gilt aber auch für die internationalen Prognosen.
Genau, das ist vielleicht nochmal wichtig als Kontext, dass man das einordnen kann. Und jetzt natürlich die große Frage, wie begründen die diese Euphorie fast schon, was diese Wachstumsrückkehr nach Deutschland angeht?
Also das Hauptargument ist tatsächlich dieses Ausgabenpaket der Bundesregierung. Und von dem erwarten die Goldman-Leute eben deutlich mehr als viele andere Ökonomen. Und das Argument ist so ein bisschen, dass die öffentlichen Aufträge halt stark anziehen werden. Und zwar nicht nur für den militärischen Bereich, in dem man das tatsächlich jetzt auch schon nachweisen kann, sondern auch im zivilen Sektor. Und dass das dann wiederum auch die Privatwirtschaft befeuern wird. Also ein klassischer Multiplikatoreffekt, wie man den aus der Wirtschaftswissenschaft kennt. Und wenn man dann genau hinschaut, dann gibt es dafür tatsächlich auch schon so ein paar erste Anzeichen so aus den kommenden Monaten. Zum Beispiel hat das Auftragspolster der deutschen Industrie jetzt schon den dritten Monat in Folge deutlich zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr lag es im Oktober zum Beispiel schon 4% höher. Und interessant ist, dass das meiste davon, das ist für Deutschland relativ untypisch, aus dem Inland kommt. Also sozusagen eine Inlandsnachfrage darstellt, die dann tatsächlich auch wahrscheinlich durch öffentliche Aufträge entsteht. Sollte dann tatsächlich noch eine steigende Auslandsnachfrage dazu kommen, dann könnte sich dieser Effekt noch verstärken.
Ja, also wir haben ja am Anfang gesagt, vielleicht ist jetzt nicht jedes Szenario das super wahrscheinlichste. Wir wollten einfach mal das Positivszenario aufstellen. Hier muss ich sagen, das klingt jetzt gar nicht so unrealistisch, oder Nils? Also ich finde, nach 3 Jahren kaum oder kein Wachstum ist es durchaus denkbar, dass der Schwung, diese Rückkehr von Wachstum im nächsten Jahr, wo sich ja fast alle einig sind, dass die halt dann vielleicht auch gleich ein bisschen mehr Wucht entfaltet, als man so in diesen düsteren 3 Jahren denkt. Also
wir haben das als Positivszenario jetzt hingestellt, weil es halt deutlich abweicht von der Konsensprognose.
Genau. Aber durchaus plausibel, finde ich.
Ja. Also wie gesagt, wir haben ja gesagt, es könnte noch die Auslandsnachfrage hinzukommen. Ja. Und da spielt dann natürlich vor allem ein Land rein, mit dem wir uns ja immer wieder hier auch sehr ausführlich beschäftigen und auch diesmal, und das sind die USA.
Richtig. Und das wäre dann auch unser nächstes Szenario. Da steht ja politisch was sehr Wichtiges an im nächsten Jahr, nämlich die sogenannten Midterms, also die Zwischenwahlen, 2 Jahre nachdem Trump wieder zum Präsident gewählt wurde. Und das ist ein Thema, was durchaus auch wirtschaftliche Bezüge hat, denn momentan, das kann man wirklich sagen, ist Trump im absoluten Umfragetief. Also da muss man nur CNN ein bisschen gucken, da kriegt man jeden Tag vorgerechnet und erzählt, wie unbeliebt Trump mittlerweile ist. Da sind wir teilweise bei 41% Gesamtzustimmung. Und vor allem im wirtschaftlichen Bereich, also bei der Wirtschaftskompetenz, da strafen die Amerikaner ihn massiv ab mittlerweile. Also da hat er unheimlich an Kredit verloren. Es ist schon wirklich bemerkenswert, wie da innerhalb eines Jahres seit der Wahl das so schnell drehen kann. Man denkt manchmal, okay, also liebe Amerikaner, wenn ihr jetzt so über Trump und seine Wirtschaftskompetenz denkt, das hättet ihr euch auch mal vor einem Jahr im November überlegen können. Natürlich sind es die Inflationssorgen, die da sehr stark auf die Stimmung der Amerikaner drücken. Ja, die Inflation ist weiter.
Letztendlich, das ist was den Demokraten das Genick gebrochen hat.
Richtig, das ist ja wirklich absurde vielleicht fast schon, dass genau der Grund, warum sie Biden abgewählt haben und Trump gewählt haben, war die Inflation. Jetzt haben sie eben das Gefühl, die Amerikaner, dass auch Trump die Inflation nicht wirklich in den Griff bekommen hat und bekommt. Das ist etwas, was einfach dem Amerikaner dann beim Geldbeutel ihn wirklich spüren lässt, die Lage, und was dann für jeden Präsidenten, der in so einer Inflationszeit regiert, schnell ein großes Problem werden kann. Und damit ist so ein bisschen die Frage, wird sich das bis zu den Midterms ändern im nächsten Jahr? Vermutlich nicht. Da kommen wir auch nochmal später zu, aufs Thema Inflation und welche Faktoren im Prinzip darauf wirken. Aber deswegen stellen wir das Szenario auf, dass Trump wohl eine ziemliche Abreibung bekommen wird bei den Midterms im nächsten Herbst. Und das für uns durchaus ein Positivszenario ist, weil es dann einfach bedeuten kann, dass so ein bisschen die Checks and Balances wiederhergestellt werden in Amerika und dieser Trend, dieser Shift hin zur Autokratie und autokratischen Entwicklungen zumindest vielleicht abgebremst werden kann. Oder Nils?
Was hieße für dich sozusagen eine starke Abreibung? Aber was würde dann genau passieren bei den Midterms? Hast du da ein Szenario?
Also, dass auf jeden Fall die Mehrheiten im Repräsentantenhaus wieder an die Demokraten gehen. Der Senat, da bist du auch Experte. Ich glaube, das ist schwer zu drehen. Aber im Repräsentantenhaus, ehrlicherweise, auch du verfolgst die Prognosen, was da so schon von den ganzen US-Politik-Nerds so im Moment berechnet wird. Also da ist im Moment so ein bisschen, kann man in vielen Sendungen sehen, dass mit diesen Zustimmungswerten, wenn man das vergleicht mit früheren Midterms, also da habe ich erst heute Morgen wieder einen Vergleich zu anderen Zeiten gesehen, ist im Grunde genommen, sagen die Experten, praktisch unmöglich, da die Mehrheit zu behalten.
Man kann es ja ein bisschen herleiten aus den Sonderwahlen, die jetzt zwischendurch abgehalten worden sind.
Das kommt noch oben drauf.
Gouverneurswahlen, wie sie jetzt stattgefunden haben an der Ostküste. Dann Bürgermeister war in Miami zum ersten Mal seit 30 Jahren durch eine Demokratin, zum ersten Mal auch durch eine Frau gewonnen. Und wo sich so ein bisschen ja tatsächlich so ein Trend abzeichnet, der auch von den Demoskopen und von den Statistikern festgestellt wird. Das stimmt.
Also, absolut.
Ich glaube, wenn morgen Wahlen wären,
da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Und das ist aber auch der richtige Stichpunkt. Jetzt kommen wir wieder zum Disclaimer, ne? Also Thema hier Voraussagen und Prognosen. Wir haben, habe ich ja gerade gesagt, wir haben gesehen, wie viel in 12 Monaten politisch in Amerika wieder sich drehen kann und passieren kann. Ja? Also es ist einfach extrem schwer, seriös, jetzt schon die Midterms in ungefähr einem Jahr vorauszusagen. Aber was halt schon für dieses unser Positivszenario spricht, eines deutlichen Shifts und dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus wieder übernehmen. Was da schon deutlich für spricht, ist einfach, dass die Umfragewerte so tief im Keller sind, also historisch so dramatisch schlecht für Trump, dass es einfach auch historisch so war, dass sich eigentlich dann nicht mehr so viel bewegt hat oft innerhalb einer Präsidentschaft. Das war bei Biden auch schon so, bei Trump 1 war es schon so. Ja, also wenn du einmal so im Keller warst, ist es schwer, da wieder substanziell wieder rauszukommen, wenn nicht irgendwas ganz Dramatisches passiert in der Welt. Ne? Das haben wir auch alle schon erlebt. Dass es schon viel Fantasie braucht für so einen massiven Shift bis hin zu den Midterms. Es ist nicht ausgeschlossen, wir haben schon alles gesehen, in 12 Monaten kann viel passieren, aber ich glaube, ja, und dann kommen wir ja auch später noch zu den Einflussfaktoren auf Inflation und Wirtschaft in den USA. Da müsste schon einiges passieren, dass Trump dann doch wieder einen Wahnsinnsboost hat bei den Midterms. Aber let's see.
Als tatsächlich einer der entscheidenden Einflussfaktoren auf die Preissteigerung und auf die Verbraucherpreise in den USA gilt ja das Zollregime der US-Administration von Donald Trump. Er hat ja da mit einer langen, jahrzehntelangen Tradition von US-Regierungen gebrochen und angefangen, sozusagen den freien Welthandel stark einzuschränken, auch gegenüber langjährigen Handelspartnern dramatisch hohe Zölle zu erheben. Das sind alles keine positiven Entwicklungen. Das hat einen Schock durch die Weltwirtschaft gejagt, belastet auch viele deutsche Industrieunternehmen. Und wir versuchen jetzt aber trotzdem auf der Basis so ein Positivszenario für das kommende Jahr zu entwerfen.
Was also unser Thema Nummer 3 ist.
Genau.
Wir bleiben in den USA.
Ganz genau, wir bleiben noch in den USA, weil es halt ein wichtiger Faktor für die Weltwirtschaft ist und damit auch für die deutschen Unternehmen. Zum einen spricht viel dafür, wenn man jetzt auf diese Zollsätze schaut, dass diese sehr, sehr hohen Zollsätze mit der Zeit einfach abgeschliffen werden. Dass das dann doch am Anfang so eine Ankündigung ist, die sich dann nach und nach so ein bisschen abschleift, weil sie eben, und das haben wir ja auch schon gesagt, die amerikanischen Verbraucher so stark belasten.
Ja, jetzt mache ich mal kurz das Gegenargument, bevor du dann nochmal Argumente für dein Positivszenario findest. Dieses Abschleifen, ja, das kann schon passieren. Auf der anderen Seite gibt es ziemlich viele Beispiele, wo, wenn Zölle einmal eingeführt wurden, sie auf sehr lange Zeit auch so geblieben sind und nicht unbedingt wieder gesenkt wurden. Also ich glaube, man findet für beide Seiten ein Argument, ne? Verstehe mich nicht falsch. Aber es ist halt auch kein totaler Automatismus. Und ob Trump wirklich sich von der Wirtschaftslage und der schlechten Stimmung dazu bringen lässt, von seinem heiligen Zollpolitik-Thema sozusagen abzurücken. Man muss ja kurz dazu sagen und erklären. In diesem Bereich hat ja die Trump-Regierung einen Langfristplan. Das Argument ist ja im Prinzip für diese Zölle, wir wollen Produktion zurück nach Amerika bringen und wollen sozusagen unsere heimische Industrie schützen. Und das braucht dann halt auch eine gewisse Zeit, bis das wirkt. Ja, also da gibt es durchaus Expertenmeinungen, dass die Trump-Regierung da diese kurzfristigen negativen Wirtschaftseffekte durchaus eingepreist hat und Kauf nimmt und halt sagt, hey, ihr müsst halt Geduld haben, das braucht ein bisschen, aber dann langfristig wird Amerika wirtschaftlich besser dastehen. Ja? Und das wär so ein Punkt, wo einfach ideologisch die Trump-Regierung von einem absoluten Grundpfeiler ihrer Politik, von etwas, was auch Trump seit langer Zeit ja vor sich herträgt, abrücken müsste und dann wieder runtergeht. jetzt liefere ich dir, genau, ich wollte jetzt auch eigentlich für das positive Szenario nochmal wiederum Vorargumente liefern, denn alles, was ich gerade gesagt habe, wir haben ja gesehen, wie oft Trump hin und her wechselt, insofern kann man das im Grunde auch schon wieder relativieren.
Also zwei Argumente, mit denen man das so ein bisschen entkräften könnte. Einerseits findet diese Rückverlagerung von Produktion in die USA schlichtweg nicht statt. Also es gibt keinerlei Anzeichen, dass da ein nennenswerter Prozess läuft. Der müsste ja zumindest mal anlaufen, damit das dann in ein paar Jahren auch eine nennenswerte Rolle spielen kann. Und der kann schon deswegen nicht stattfinden, weil die USA eine Einwanderungspolitik von null betreiben im Moment. Das heißt, die haben gar nicht die Leute, mit denen sie dann so eine Produktion wieder aufbauen könnten. Es sei denn, sie machen das am Ende alles mit Robotern und so weit
sind an wir. An der Stelle ist ein wichtiger Punkt, dass du den mal nennst, weil an der Stelle muss man einfach sagen, geht Trumponomics, wenn man das jetzt so nennen will, einfach auch nicht auf. Ne? Da passen sozusagen unterschiedliche Säulen seiner Politik einfach nicht zusammen.
Und dann gibt es das zweite ganz klar auf der Hand liegende Argument, dass er tatsächlich sogar schon dabei ist, eingeführte Zollsätze wieder zu streichen. Also wir haben gesehen, im Grunde genommen hat er den Kampf mit den Brasilianern verloren. Also für Kaffee, Rindfleisch und Bananen sind die Zölle schon wieder eingedampft worden, weil eben die amerikanischen Konsumenten so einen Druck ausgeübt haben, dass diese Zölle nicht beibehalten werden konnten. Insgesamt sind sogar 200 Produkte, die reduziert oder ganz gestrichen worden sind, also wo bei denen die Zölle reduziert oder ganz gestrichen worden sind. Das sind, das muss man schon sagen, in der Regel keine Industrieprodukte, sondern vor allem Agrarprodukte, aber immerhin. Also so, und insgesamt kann man jetzt sagen, dass so dieser effektive durchschnittliche Zollsatz der USA nach Berechnung von Forschern zwar deutlich, natürlich über dem Satz liegt, der vor der Amtszeit Trump II gegolten hat, aber er liegt auch deutlich unter diesen dramatischen Marken, die am Anfang so kursiert sind von 20% und mehr, die er ja auch der EU angedroht hat und bei der man ja wirklich gedacht hat, okay, das ist das Ende des Welthandels. Also das spielt sich so langsam so ein bisschen ein. Es gibt aber tatsächlich noch einen zweiten Effekt und auf den bin ich jetzt so in letzter Zeit von mehreren deutschen Unternehmenschefs aufmerksam gemacht worden, die in den USA selbst auch aktiv sind.
Da bin ich jetzt gespannt. Welcher ist dieser zweite Effekt?
Das betrifft halt dann vor allem Industrieprodukte, was ja gerade für die europäische Wirtschaft ein wichtiges Exportprodukt ist. Und es ist eigentlich ganz einfach. US-Unternehmen müssen auch Vorprodukte aus anderen Staaten einführen und fallen damit in vielen Bereichen natürlich ebenso unter die Zölle wie europäische Anbieter. Und das bedeutet, dass diese Konkurrenzsituation gar nicht so stark beeinträchtigt wird, wie das vielleicht ursprünglich mal gewollt war. Weil, also das haben wir ja schon gesagt, auf eine mehr oder sogar vollständig amerikanische Produktion umzustellen, das dauert Ewigkeiten. Und das findet bisher, wie gesagt, auch kaum statt. Und das heißt, es steigen dann im Endeffekt einfach die Preise in den USA, und zwar für alle Anbieter, für amerikanische und ausländische, ist ein normaler Effekt, das haben auch viele Ökonomen vorhergesagt. Das ist zwar schlecht für die US-Verbraucher, wie man ja sieht, aber es bleibt de facto bei einer harten Konkurrenzsituation. Die konkurrieren weiter auch mit anderen Anbietern. Beispielsweise jetzt Miele, ich sag's einfach mal als Beispiel, weil wir Markus Miele hier auch bei uns im Podcast hatten in der letzten Folge. Die müssen ihre Waschmaschinen in die USA verkaufen, haben keine eigene Waschmaschinenproduktion in den USA, stehen dort aber im Wettbewerb mit amerikanischen Produzenten, die auch wieder Vorprodukte aus anderen Ländern einführen und verzollen müssen. Also am Ende sind diese Preisunterschiede, die dann am Ende dabei rauskommen, gar nicht so groß.
Hätte das die Trump-Regierung nicht vorher wissen können und bedenken können? Also ich meine es ganz ernst.
Natürlich hätten sie es wissen, wenn sie die richtigen Papiere von den entsprechenden Ökonomen lesen würden und nicht nur irgendwelche Leute, die bis dahin absolute Nerds in der Wirtschaftswissenschaft waren. Und auch
da wieder flawed Trumponomics, wenn man so will. Okay, aber eine ganz andere Frage ist natürlich, wie lange die US-Verbraucher das mitmachen, ne?
Ja, das stimmt, klar. Das haben wir ja schon gesagt, dass die da meutern. Und damit sind wir so ein bisschen bei dem nächsten großen Thema. Wir haben ja schon in diesem Podcast mehrfach beschrieben, dass eigentlich ein Großteil des Wirtschaftswachstums, das derzeit in den USA stattfindet und damit auch mitgetragen wird von den Anlegern in dieser Welt, eigentlich nur noch von einer Branche kommt, und zwar von der Tech-Industrie, die in diesem Boom der künstlichen Intelligenz badet, wenn man so will. Und jetzt gibt es ja schon, auch das haben wir hier schon behandelt, die Befürchtung, dass dahinter eigentlich eine gigantische Blase steht, die bald platzen wird. Und jetzt sagst du aber, Positivszenario, Martin, mal gucken.
Super, ja. Also da habe ich ja jetzt wirklich das einfachste Thema bekommen. Ich verstehe schon, dass ich mich dazu jetzt hier äußern muss, im Podcast von unserer Rollenverteilung als Unternehmer, der auch im KI-Bereich einiges gemacht hat. Richtig. Also jetzt kommt wirklich nochmal der Disclaimer. Vorauszusagen, ob die Blase platzt, ob das eine Blase ist, das traue ich mir jetzt nicht wirklich zu. Aber hey, wir haben ja gesagt, wir übernehmen einfach ein Szenario. Ich mache jetzt mal das Positivszenario wohlgemerkt. Und das Positivszenario aus meiner Sicht wäre, es mag in irgendeiner Form eine Blase sein. Also da sind natürlich Übertreibungen drin. Das ist, glaube ich, schwer zu leugnen. Aber es wird nicht zu diesem ganz großen Bubble Burst 2026 kommen. Sondern was wir sehen werden, ist, sagen wir mal, eine kleine Korrektur, wo wir es auch, wie wir es auch zwischendrin schon mal an den Märkten erlebt haben.
Dies ist kein Anlagetipp.
Das sowieso nicht. Ja. Wie gesagt, habt ihr den Disclaimer ja gerade gemacht. Das ist wirklich extrem schwer zu prognostizieren. Sondern es ist kein, also es ist ein Szenario, ja. Es ist eine Variante und zwar das Positive. Die Fragen sind, wie gesagt, wie groß die Blase ist im ersten Schritt erstmal, ja. Also das ist schon schwer genug zu definieren. Und wenn man sich frühere Blasen anguckt, das finde ich immer ganz interessant, muss man ja auch sagen, technologische Innovation in der Form von Kapitalismus, wie wir sie haben, geht immer mit diesen Übertreibungen einher. Da muss ich ein bisschen ausholen, ein bisschen grundsätzlicher werden. Wenn man sich jetzt die Eisenbahnblasen im 19. Jahrhundert anschaut oder auch die Dotcom-Bubble, die jetzt immer oft als Referenz zu dieser KI-Blase hingezogen wird, dann war das immer so, dass es diese Bursts gab und die waren halt mal größer, mal weniger groß. Beim Thema Eisenbahn gab es sogar nicht nur eine Blase, das ist auch ganz interessant, ja, sondern es waren so Wellen. Und das Interessante ist ja immer, dass natürlich viele Anleger, das Tragische, ja, dann darunter leiden und auch Angestellte und Firmen pleite gehen etc. Aber im ganz großen Blick man immer sieht, dass so eine Grundstruktur dieser neuen technologischen Innovation dann nach dieser geplatzten Blase übrig bleibt und einfach nur die ineffizienteren raussortiert werden. Das heißt, dieser Prozess ist einer, der fast unausweichlich ist, ja. So funktioniert Innovation mit unserem Form von Finanzkapitalismus. Und dann einfach immer nur die Frage ist, wie groß ist das Ausmaß? Und deswegen unser Positivszenario, um jetzt darauf zurückzukommen, was davon ausgeht, es wird irgendeine Korrektur geben und es ist irgendeine Form von Übertreibung, weil das einfach ganz normal ist, es ist keine Big News. Aber im Positivszenario findet diese Korrektur einfach vergleichsweise wenig dramatisch statt.
Jetzt muss ich mal den Advocatus Diaboli spielen und dem etwas entgegensetzen, weil das Szenario, das sozusagen diese Blase vorhersagt, also sozusagen das Negativszenario, würde ja sagen, da sind eine Reihe von Unternehmen, die investieren Hunderte von Milliarden Dollar in Rechenzentren, was ein wahnsinniges Geld kostet und haben kein Geschäftsmodell. Die verdienen kein Geld damit. Das heißt, das wird irgendwann knallen. Und dann steht da so eine Infrastruktur, in der sind Chips drin, die nach allem, was man weiß, schnell verschleißen bei einem starken Energieverbrauch, die auch über kurze Zeit schon überholt sind und nur endlich durch neue Chip-Generationen ausgetauscht werden müssen, was wieder Geld kosten würde. Und wie kann das nicht knallen?
Ja, das ist ein super interessantes Argument und super wichtiger Punkt, den du nennst. Du sprichst ja im Grunde genommen jetzt über die Hardware-Infrastruktur innerhalb der KI-Blase. Ich würde das als nochmal eine Subblase dann fast bezeichnen, ja? Weil wenn du über die KI-Blase redest, geht es ja um viel, viel, viel mehr als nur die Hardware, die harte Infrastruktur. Es geht ja wirklich darum, wie künstliche Intelligenz als auch Softwareprodukte, als im Grunde genommen auch Revolutionierung des Internets ein Stück weit, also Suchmaschinen, wie suchen wir, ja, das geht so tief, es ist im Grunde genommen eine Welle, wie die Digitalisierung eine Welle war. Jetzt haben wir halt die KI-Sierung der gesamten Wirtschaft. Und verglichen damit ist der Teil, den du jetzt nennst, nur ein kleiner Unterbereich. Dass es da eine Korrektur geben kann oder vielleicht sogar wird, würde ich dir absolut zustimmen. Aber das wäre vielleicht dann auch eben verglichen mit den ganz großen Bubble Bursts tatsächlich auch nur in Anführungszeichen eine Korrektur. Und würde im Markt vielleicht auch nur eine erhöhte Volatilität oder Korrekturen von so 20-30%, was viel ist, ne? Don't get me wrong, aber eben nicht den kompletten Bubble Burst.
Das heißt, die Struktur oder wenn man so will, das Eisenbahnnetz, wenn man das vergleicht mit dem Aufbau der Eisenbahn, ist dann gar nicht, sind nicht diese Rechenzentren, sondern ist eigentlich dann die Verbreitung von Chatbots und des Prinzips.
Naja, das KI ist ja der Unterschied, dass wir in der digitalen Welt leben und nicht mehr in der physischen. Das, was du nennst, ist ein wichtiger Teil. Ist ein wichtiger Teil, der oft übersehen wird. Es gibt eine physische Komponente an KI, und es gibt auch vermutlich eine physische Komponente der KI-Blase. Aber die ist verglichen zu dem digitalen Teil davon und der disruptiven Kraft viel, viel geringer. Nochmal, we will see. Ich glaube, es ist die am schwersten prognostizierende Thema, was wir heute haben. Aber das wäre so unser Positivszenario, also nur eine leichte Korrektur.
Okay. Der Übergang zum nächsten Thema ist gar nicht so schwer, weil wir haben schon gesagt, künstliche Intelligenz verbraucht Unmengen an Strom, weil diese Rechenprozesse, die da stattfinden in diesen Rechenzentren, sind halt sehr energieintensiv. Die rechnen innerhalb kürzester Zeit eine ganze Menge an Szenarien durch. Man sieht das ja teilweise sogar, wenn man diese Produkte nutzt. Also die zeigen dann ja irgendwie ihren Gedankenprozess, und dass das aufwendig ist, kann man sich irgendwie auch vorstellen. Also hoher Energieverbrauch in der Zukunft wird zunehmen. Das ist auch so ein Szenario, das immer damit verbunden wird. Aber da gibt es tatsächlich auch eine Entwicklung, die auch das in gar nicht so schlechtem Licht dastehen lässt.
Ja, das stimmt. Der Energiehunger von Rechenzentren, der dürfte ja erstmal auch nicht abnehmen, oder?
Nein, das mit Sicherheit nicht. Also da muss man davon ausgehen, dass der Aufbau dieser Rechenzentren auch weiter zu mehr Energiebedarf führen wird. Aber... und das ist jetzt unser Positivszenario. Es ist durchaus denkbar, dass dieser zunehmende Hunger an Energie zumindest global keine besonders negativen Ergebnisse haben wird oder negativen Folgen haben wird. Und das hat damit zu tun, wie sich der globale Strommix immer mehr zusammensetzt. Wir sehen, dass sich ein Trend der vergangenen Jahre in diesem Jahr 2025 noch einmal verstärkt hat. Und das wird auch im kommenden Jahr, und da kann man, glaube ich, sicher sein, so weitergehen. Es kommt weltweit deutlich mehr Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne hinzu als zusätzliche Nachfrage nach Strom. Das heißt, dieser Aufbau der erneuerbaren Energien kann die zunehmende Nachfrage nach Strom mehr als decken im Moment. Und das heißt, zumindest rechnerisch auf globaler Ebene, neuer Bedarf an Strom, zum Beispiel für Rechenzentren, aber auch für vieles andere, treibt nicht die Emissionen von CO2 mehr an und damit auch nicht den Klimawandel. Verantwortlich dafür, das muss man schon auch ehrlicherweise sagen, sind vor allem die Chinesen, die in einem atemberaubenden Tempo die erneuerbaren Energien ausbauen.
Aber gleichzeitig baut China auch in einem, ich weiß nicht, ob atemberaubenden Tempo, aber auch in einem hohen Tempo neue Kohlekraftwerke, oder? Das hört man ja auch immer wieder. Das ist so eine Parallelität in China. Ne?
Ja, die stellen auch neue Kohlekraftwerke hin. Aber jetzt kommt tatsächlich, und da sind wir jetzt wirklich bei urökonomischen Prozessen, da spielt dann am Ende dann eben doch tatsächlich die Wirtschaftlichkeit eine Rolle. Und wenn die sich tausendmal kommunistische Partei nennen in China, Wind, vor allem aber Photovoltaik, wird einfach immer billiger und preist im Moment alle anderen Erzeuger eigentlich aus dem Markt. Nicht nur in China, auch in Afrika, in Indien, in Europa. Und das hat im Jahr 2025 tatsächlich auch schon weltweit Folgen gehabt. Die Internationale Energieagentur, das ist ja sozusagen die Energieexperten, die für die Industrieländer diese großen Energieprognosen erstellen, die gehen davon aus, dass die weltweite Nachfrage nach Kohle in den kommenden 5 Jahren zurückgehen wird. Und das hat einfach damit zu tun, dass Kohle in der Verfeuerung mittlerweile teurer ist, als wenn du erneuerbare Energien einsetzt. Und das bedeutet tatsächlich auch, dass damit einer der größten Emittenten von CO2, nämlich die Kohleverstromung, geringer werden wird.
Okay, das waren jetzt ganz viele Fakten, die alle wirklich, finde ich, immer wieder interessant sind, wenn du über Energie sprichst. Aber was ist jetzt das Positivszenario für 2026 ganz genau?
Ganz harte Prognose, die kann man mir dann gerne am Ende des Jahres auch um die Ohren hauen, aber es ist ja, wie gesagt, unser Positivszenario. Die weltweiten CO2-Emissionen werden im kommenden Jahr zurückgehen. Zack, getrieben von China.
Interessant. Okay, ich habe jetzt noch ein letztes Szenario. Es geht so ein bisschen um die Stimmung in diesem Land, die ja sehr negativ ist.
Jetzt kommt der Fußball.
Ja, nein, es kommt kein Fußball. Den Fußball. Also das kann man da vielleicht mit reinnehmen, aber wollte ich jetzt nicht machen. Glaubst du, dass am Ende des nächsten Jahres die Stimmung in Deutschland ein bisschen besser sein wird, weil all unsere jetzt genannten Szenarien, unsere Positivszenarien tatsächlich eintreten zum Beispiel?
Oh, das ist immer so schwer, weil ich bin selbst jemand, der sehr darauf aus ist, immer auf die positiven Dinge zu sehen.
Das ist mir noch gar nicht auf.
Deswegen, wahrscheinlich nicht.
Das kann passieren, was will. Hauptsache, man hat immer was zu merken.
Ja, wir maulen ja so gerne. Mhm. Wir leben auch in Berlin, Martin. Mhm.
Gut, vielleicht haben wir ja mit dem Podcast heute einen positiven Beitrag dazu geleistet, dass die Stimmung ein bisschen besser wird. Ich glaube, wenn dann unsere, ja nicht Vorhersagen, aber Szenarien tatsächlich wahr werden, dann kommt das ganz von selber, oder Nils? Dann ja, muss man nur noch mal kurz darauf hinweisen, wie ist unser Szenario? Disclaimer.
Ja, also das sind Szenarien und nicht unbedingt das, was wir für die wahrscheinlichste Variante halten. Aber eben auch Dinge, die wir nicht ganz ausschließen können. Wir haben uns da schon versucht, so ein bisschen an den Realitäten entlang zu hangeln.
Den redaktionellen Schnitt für diese Folge hat wieder Lucille Garnier übernommen. Um die Schlussproduktion hat sich Andolin Sonnen gekümmert. An beide geht ein großes Dankeschön hier nochmal raus.
Genau so ist es. Und wir wünschen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erstmal sagen wir Danke für die Aufmerksamkeit in diesem Jahr. Lassen Sie sich trotz allem nicht unterkriegen. Haben Sie eine ruhige Weihnachtszeit und kommen Sie ganz gut ins neue Jahr. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind, wenn es im Januar weitergeht mit dem nächsten Kapitalwirtschaftspodcast, wo immer Sie auch Ihre Podcasts hören. Bis dahin wünschen wir Ihnen wirklich alles Gute und sagen Tschüss.
Tschüss.
Kapital, der Wirtschaftspodcast.